Eine Frage noch. Ein Podcast der Audiotainment Südwest.
Heute mit Roland Mack, Gründer und Chef des größten Freizeitparks Deutschlands, dem Europapark in Rust. Als zugegebenerweise bekennender Fan des Parks freue ich mich riesig, diesen bodenständigen und ja inspirierenden Mann heute treffen zu dürfen. Er gibt uns einen Blick hinter die Kulissen von 50 Jahren Europapark. Warum beispielsweise Bill Gates als Kind von einer Achterbahn aus Rust fasziniert war, wie die Idee zum Europapark auf einem Bierdeckel entstand und wie wichtig es ist, auch als Erwachsener ein Kind im Kopf zu bleiben. Das und vieles mehr hört ihr jetzt. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge unseres Podcasts, zu einer ganz besonderen Folge heute, denn wir sind in ganz besonderem Ambiente im Europapark in Rust. Der größte Freizeitpark Deutschlands, einer der definitiv beliebtesten weltweit, mit unzähligen Preisen ausgezeichnet, etliche Rekorde gebrochen und in diesem Jahr kommt ein großes Jubiläum dazu, denn der Europapark feiert 50. Geburtstag. Über diese letzten 5 Jahrzehnte, die Entstehung und das Wachstum des Parks, Höhen und Tiefen und die persönlichen Highlights darf ich heute mit dem Mann sprechen, der all das geschaffen hat. Und ich freue mich sehr, dass er sich heute Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Roland Mack. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und dass Sie unser Gast sind heute. Hallo.
Guten Tag.
Herr Mack, wir sitzen jetzt hier in diesem tollen Ambiente des Eden Palladiums. War schön, dass wir diese Location bekommen haben. Vielleicht können Sie uns anfangs erstmal sagen, was genau ist das hier? Wo sitzen wir genau?
Ja, das ist zweierlei. Zum einen ist es natürlich ein Schmuckstück, was unsere Arena und unsere Veranstaltungsfläche dekoriert. Aber zum anderen ist es natürlich auch Herzblut, weil es sehr nah mit unserer Firma, mit unserer Familie zu tun hat, die ja aus dem Karussellbau kommt, aus dem Wagenbau und letztlich dann der Einstieg in den rasanten Karussell- und Achterbahnbau hat seinen Ursprung beim Pferdekarussell. Und dieses Eden Palladium ist nicht nur ein Schmuckstück, sondern ist eine Rarität, eine historische Rarität. Es gibt von dieser Einrichtung in Europa keines mehr. Das ist das Einzige, was übrig geblieben, was über 100 Jahre auf dem Buckel hat, 1906 gebaut wurde in Frankreich. Und ich hatte die Chance, das Glück, es zu erwerben, ist herzurichten. Wir haben es technisch völlig überholt und den Maschinenbau wieder in Ordnung gebracht. Es ist voll funktionsfähig und es dient zur Unterhaltung unserer Gäste, die bei Veranstaltungen bei uns sind und ist letztlich auch ein Fingerzeig auf die Geschichte der Max, auf die Geschichte des Karussellbaus und das mit einer historischen, kulturellen, hochwertigen Anlage wie dieses Eden Palladium mit seinen wunderbaren Schnitzereien, mit seiner Architektur, letztlich als Tanzpalast früher geriert worden, mit einem wunderbaren Karussell, mit 12 Pferden, Schweinen, Kutschen, drehenden Gondeln und vielem mehr. Also hier wird man zurückversetzt in die Jahrhundertwende des 19. Jahrhunderts.
Also auf jeden Fall wunderschön und auch schön, dass wir heute das Interview hier führen können. Sie kommen, wenn man es jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Sie haben vor ein paar Monaten Ihren 75. gefeiert, dann kamen die Feiertage, Weihnachten. Jetzt geht's in die 50. Jubiläumssaison des Europaparks. Wie geht's Ihnen aktuell?
Ja gut, eine goldene Hochzeit hatten wir auch noch.
Das Ach Gott, auch noch.
Wenn schon, denn schon. Und mir geht's gut und diese Feste halten jung und diese Termine sind natürlich auch immer wieder ein Meilenstein in der Geschichte des Parks, der Unternehmung, die ja 250 Jahre alt ist, in wenigen Jahren, Europapark 50 Jahre, eine Ausgliederung von Mack Rides. Aber insofern nehmen wir das gerne mit, wobei vieles nicht aussieht wie Arbeit. Es ist aber Arbeit, so manches Fest ist auch eher Arbeit wie Feiern. Aber wenn man das nicht gerne mag, dann ist man im falschen Beruf und dann darf man auch keinen Freizeitpark führen. Also das gehört alles zusammen.
Ja, da wollen wir gleich auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen. Bevor wir dahin und auf die Zukunft blicken, lassen Sie uns eine kurze Reise in die Vergangenheit machen. 12. Juli 1975, also vor 50 Jahren, hat der Europapark erstmals die Tore für Besucher eröffnet. Die Idee kam Ihnen und Ihrem Vater zusammen ein paar Jahre vorher. Wie war das genau? Ich habe gelesen, Sie waren in den USA. Und wie kam es dann zu der Idee, wir machen einen Freizeitpark?
Gut, die Idee ist natürlich vor Amerika entstanden. Wir haben immer schon Parks beliefert. Schon in den 50er Jahren hat mein Vater die ersten Achterbahnen nach USA verkauft. Interessanterweise habe ich jetzt gerade ein Buch von Bill Gates gelesen, in dem ich erfahren habe, dass der 7-jährige Bill Gates ganz begeistert war von einer wilden Maus auf der Weltausstellung in New York, wo meine Eltern auch waren, 1964. Und diese wilde Maus war von den Max. Also
ach, wie lustig.
Diese Geschichte, die Bill Gates auch als Achterbahnfan, der sich in dem Buch auch als Achterbahnfan outet, hat eigentlich ihren Ursprung bei Mack Rides auf der Weltausstellung in New York, auf der bekannten und traditionellen wilden Maus, die man übrigens auch im Europapark findet. Die Einladung Bill Gates ist rausgegangen letzte Woche. Und ich bin mal gespannt, ob er sich traut, nochmal heute auf so einer Bahn zu sitzen, uns zu besuchen und vielleicht auch zu sehen, wie Mack diese Bahn herstellt. Durch diese Verbindung nach USA haben wir natürlich immer wieder überlegt, ob so eine Anlage nicht auch hier im Süden Deutschlands gebaut werden könnte. Und durch die Reise nach Amerika ist der Entschluss natürlich sehr schnell gereift, weil wir fasziniert waren von dem, was wir gesehen haben. Wir haben bisher in erster Linie Schausteller mobiles Geschäft beliefert und haben dann festgestellt, dass man so etwas auch stationär bauen kann mit einem Thema, mit einem Storytelling, so wie es Walt Disney gemacht hat. Und in der Qualität, wie wir es dort in Florida erlebt haben und später dann mit meinem Vater in Los Angeles, hat uns beide in den Bann genommen. Und ich erinnere mich noch gut nach den Besuchen der Parks. Am Tag sind wir abends in der Bar gesessen, haben dann die ersten Überlegungen geführt, dass so etwas toll wäre bei uns, dass wir prädestiniert wären als Hersteller, auch so etwas selbst zu bauen und zu betreiben. Und als wir zurückgeflogen sind, war der Freizeitpark eigentlich auf dem Bierdeckel fertig. Und die Idee war gegründet. Im Übrigen hat mein Vater in der Zeit, als ich allein in Florida war, kam erst später in Los Angeles dazu, schon Grundstücke gesucht. Und dann mit der Landung in Frankfurt wurde aus dem Traum im Grunde genommen relativ schnell Wirklichkeit.
Wie sah der Park dann damals aus im Juli 75? Also was waren die ersten Themenbereiche, die ersten Attraktionen, die Sie eröffnet haben?
Wir haben damals nicht als Themenpark gestartet, sondern haben natürlich ein Gelände gesucht, was sehr viel Atmosphäre hatte. Das haben wir hier mit dem Schlosspark gefunden. Und seit wenigen Wochen, nachdem ein Buch erschienen ist von einem Verleger, der den Park mal abgebildet hat in seinem Buch mit einem Kunsthistoriker, einem Professor von der Uni Augsburg, habe ich erstmal erfahren, wie schön der Park allein ohne Fahrattraktionen ist. Und das war natürlich eine fantastische Grundlage am Anfang, bevor wir dann zwei Jahre später den europäischen Themenpark entwickelt haben. Wir hatten diese Idee schon immer, dass ein Park eine Geschichte braucht, ein Thema braucht, Storytelling braucht. Aber es war das Geld nicht da am Anfang, die Banken zu überzeugen, noch mehr Geld in die Hand zu nehmen, gleich mit einem Themenpark zu starten. Und insofern ist das Thema Europa erst ein paar Jahre später eingezogen, aber hat sich jetzt wie einen roten Faden in der Entwicklung des Parks durchgezogen. Wir sind der einzige Themenpark mit dem Thema Europa. Wir haben damals auch Zweifel gehabt oder viele hatten Zweifel. Ist denn Europa überhaupt zukunftsfähig? Ist das überhaupt ein Thema für einen Freizeitpark? Aber hier im Dreiländereck ist es in der Tat ein Volltreffer. Und heute wissen wir, dass es eine geniale Idee war und mit Sicherheit auch zum Erfolg neben diesem wunderschönen, historischen, alten Schlosspark zum Erfolg des Europaparks beigetragen hat.
Sie waren damals ein junger Mann, 26 Jahre jung. Haben Sie sich damals nur in Ansätzen vorstellen können, was aus dem Europapark mal wird, was für ein Riesenimperium, wie erfolgreich, wie preisgekrönt und wie viele Millionen Besucher Ihren Park besuchen?
Ich meine, ich war 26, als der Park eröffnet hat, aber so ein Park hat natürlich eine Vorgeschichte und muss konstruiert werden, muss gezeichnet werden. Ich war mit 24 mit meinem Vater auch schon am Reißbrett, wo wir die ersten Zeichnungen gemacht haben, die ersten Geschäfte entwickelt haben. Wir haben ja nichts aus der Schublade der Mack-Produktion herausgenommen, sondern alle Fahrgeschäfte, alle Attraktionen neu entwickelt. Und das ist auch das Besondere am Europapark und überhaupt einem stationären Park, dass er nicht wie ein Volksfest aufgebaut ist, sondern dass er Themen bespielt, dass er entsprechende Fahrgeschäfte installiert, die fest mit dem Erdboden verbunden sind. Und deshalb mussten wir alles neu konstruieren, neu entwickeln. Und das hat bereits schon 2-3 Jahre vorher angefangen. Also ich war mit 24 schon mittendrin in der Entwicklung und ich war dann 26, als wir die Tore aufgeschlossen haben, das ist richtig, und im ersten Jahr doch schon 250.000 Besucher empfangen konnten.
Wie war das für Sie? Also wenn dann, also ich weiß nicht, hatten Sie eine Zahl im Kopf, wie viel Sie gerne haben wollten, und wie war das für Sie, als dann am Ende des Jahres eine 250.000 grob stand?
Ja gut, es war natürlich schon auch ein enormes Risiko. Man kannte Parks dieser Art nicht. Jeder hat daran gezweifelt, ob so etwas in der freien Landschaft, fernab von Großstädten überhaupt funktionieren kann. Jeder hat gesagt, der Pleitegeier schwebt über Rust, die Freizeitruine wächst, stand in den Zeitungen. Es gab mehr Skeptiker als Befürworter und deshalb war mein Vater und ich eigentlich ziemlich alleine, als es darum ging, die Risiken, die finanziellen Risiken zu übernehmen und den Park zu entwickeln. Und insofern waren natürlich auch unsere Erwartungshaltung, wenn sie so viel Skeptiker um sich herum haben, relativ klein. Wir waren damals schon der Meinung, wir können 500.000 Besucher an dem Standort erzielen, haben da ein bisschen auf die Zoos in Karlsruhe und auf Basel geschaut. Eine Studie, wie man es heute machen würde, kannte man damals noch nicht. Wen hätte man fragen sollen? Wer hätte uns beraten sollen? Es war dann schon auch Berufserfahrung, Lebenserfahrung meines Vaters, aber es war natürlich auch viel Bauchentscheidung, dass so etwas in unserem Angebot, in unserem südbadischen oder in der Ecke Richtung Schweiz und Frankreich fehlen könnte und auch funktionieren könnte. Und mein Vater hat relativ früh, nachdem der Start doch gut gelungen war, im zweiten Jahr schon 400.000 Besucher, die Zahl von 1 Million in die Hand genommen. Das hat uns natürlich Antrieb gegeben, weiterzuentwickeln, neue Fahrattraktionen zu installieren und den Park schon gleich nach der Eröffnungsphase wieder weiterzuentwickeln. Und das haben wir im Grunde genommen beibehalten bis zum heutigen Tag. Ich erinnere mich noch gut an ein Schild, was am Ausgang stand. Das hat mein Vater irgendwann eines Tages angeschleppt. Da stand drauf, würde ich gerne noch mal fragen, wie das überhaupt dazu kam. In den nächsten 7 Jahren wird immer wieder eine neue Attraktion entstehen. Da ist er ein bisschen zu kurz gesprungen. Aber wir haben dann das Schild stehen lassen und das würde ja heute noch gelten. Also insofern eine ganz nette Anekdote aus dieser Anfangsphase. Und ja, der Europapark hat sich damals eben sukzessive weiterentwickelt auf hoher Qualität und mit sehr viel Innovation. Und wir sind dann auch in eine europäische Entwicklung hineingelaufen, haben sehr viel Gäste aus Frankreich relativ schnell empfangen dürfen, aus der Schweiz. Und so hat sich der Park zu einem internationalen Treffpunkt von Familien entwickelt.
Jetzt hatten Sie die ganzen Skeptiker, die da auch negativ über Sie geschrieben haben. Es gab in den letzten 5 Jahrzehnten sicher auch mal Tiefpunkte. Haben Sie jemals in den letzten 50 Jahren auch nur ansatzweise an oder auch in der Anfangszeit an Aufgeben, an nicht durchziehen, an Verkauf oder irgendwas gedacht?
Gott sei Dank nicht. Die schwierigste Phase war eigentlich, als wir den Park gestartet haben, ob er überhaupt als Geschäftsmodell funktionieren kann. Wie gesagt, keine Weltstadt in der Nähe. Straßburg als nächste Großstadt, 30 Kilometer entfernt. Freiburg, 40 Kilometer entfernt. Aber es sind ja alles keine Riesenstädte. Wir müssen die Gäste aus der Fläche generieren. Wir müssen die Gäste aus dem benachbarten Ausland anziehen. Da wusste natürlich kein Mensch, ob das funktionieren würde. Es war uns aber klar, dass wir was Innovatives zeigen müssen, dass wir jemand aus Zürich, aus Frankfurt überzeugen konnten, überhaupt eine Reise nach Rust durchzuführen und ihm aufgrund der längeren Anfahrtszeit auch ein entsprechendes Angebot zu machen. Und insofern war klar, das Gaspedal ist vorne rechts und das hat mein Vater und ich dann auch so gehandhabt und wir haben nach dem ersten Erfolg gespürt, alles, was wir in die Hand nehmen, bringt neue Gäste, begeisterte Gäste und so hat sich dieser Europapark zum größten Park in Deutschland entwickelt, zu einem der erfolgreichsten weltweit.
Jetzt hatten Sie eingangs Disney erwähnt. Wie wichtig ist dann das Familienunternehmen MAC? Wie wichtig ist dann die Familie im Hintergrund, eben dass man durchzieht? Wie wichtig war Ihr Vater in der Anfangszeit? Wie wichtig ist heute Ihre Familie, um den Europapark zu dem oder dass der Europapark überhaupt das geworden ist, was er ist?
Ich meine, wir spielen in der Liga von Disney, gar keine Frage. Und was bei Disney herausragend war, der im Übrigen auch ein Familienunternehmen war, eine gleiche Geschichte hatte wie wir. Disney hatte sich auch völlig verschuldet und da hatte auch nur Skeptiker. Keiner konnte sich vorstellen von den großen Luna-Park-Betreibern in den USA, dass ein Park mit Grünanlagen, mit Architektur, mit einem Zaun um den Park überhaupt funktionieren könnte. Die großen Player in Amerika waren der Meinung, ein Treffpunkt der Familien muss mehrere Eingänge haben, man muss von allen Seiten hineingehen können. Also hat da schon sehr viel Innovatives gebracht und hat die Idee des Themenparks nach vorne gebracht. Und wir haben das erkannt und ich habe immer schon gesagt, eine Mischung aus Walt Disney und Franz Mack, meinem Vater, das wäre die perfekte Kombination gewesen, denn wir haben ja die Fahrgeschäfte gebaut. Disney hat die Ideen aus den Filmen in die Parks hineingebracht und heute wissen wir, wie wichtig Storytelling ist und wie wichtig eben die Kombination aus Fahrattraktion, Natur und tollen Fahrattraktionen ist. Familienunternehmen, das ist ein Warenfamilienunternehmen. Er hatte selbst eine Wohnung in der Main Street, ist morgens das Brötchen holen gegangen.
Haben Sie das auch?
Wir wohnen mitten im Park, also insofern ist das auch vergleichbar. Haben uns leider nie kennengelernt. Er hat alle Fahrgeschäfte damals bei unserem Wettbewerber in Mountain View, da wo jetzt die Hightech-Schmieden von Kalifornien sind, bauen lassen. Wir haben dann mit dieser Firma später kooperiert und heute gehören wir auch zu den Lieferanten der Disney Parks. Disney ist dann, wie es der Amerikaner so hat, wenn er eine großartige Idee hat, dann geht er an die Börse, dann besorgt er sich fremdes Geld, holt sich neue Aktionäre, Partner mit rein und expandiert in einem Tempo, wie wir es in Europa nicht kennen. Ich bin stolz darauf, dass wir weiterhin Familienunternehmen sind. Ich glaube, da würde uns Walt Disney uns beneiden, denn er hat die Familie, wie ich weiß, hat noch 1% der Aktien. 99% sind am Markt, sind breit gestreut und Disney ist ja heute auch in Asien, in Europa und eben in Amerika unterwegs, also das, diese Expansion wäre auch mit privatem Kapital nicht machbar gewesen. Wir haben uns hier auf den Standort Rust konzentriert, betreiben parallel dazu das Herstellungsunternehmen, was weltweit zu den führenden Firmen gehört, die die Industrie beliefert. Die Kombination ist einmalig in der Welt und das ist unser Geschäftsmodell. Wir sind auch eine Art Schaufenster für die Produktion in Waldkirch und das Ziel ist weiterhin Familienunternehmen zu bleiben, weil das Familienunternehmen hat natürlich in einem solchen Themenpark auch große Chancen, nämlich man hat ein Gesicht hinter der Firma, die Menschen können dadurch ein höheres Maß an Vertrauen aufbieten, wenn ich so sehe, wer alles schon CEO bei Disney war, die Liste ist unendlich lang, die Geschäftsführer wechseln schneller wie wir die Kleider. Und das macht natürlich auch so einen Familienpark sympathisch und deshalb ist unser Geschäftsmodell das Herstellen von Fahrattraktionen, die so ein Park brauchen kann, die aber auch international verkaufen kann und gleichzeitig das Betreiben des Parks mit all seinen Chancen, mit einem Hinzufügen eines zweiten Parks, mit Hotels, mit mittlerweile auch Produktion von Filminhalten, von digitalen Elementen, die wir so gar nicht gekannt haben damals, wo wir uns reingefunden haben, wo auch jetzt unsere Kinder, meine Kinder unterwegs sind. Und insofern sind wir auf Augenhöhe mit der Entwicklung und können diesen Park auch weiterhin attraktiv als Familienunternehmen entwickeln.
Also mein Gefühl ist, weil ich beide Parks kenne, dass bei Ihnen diese Familientradition spürbar ist. Also man merkt, bei Ihnen ist diese Seele dort. Man merkt die absolute tiefgründige Liebe zum Detail. Wie schaffen Sie das, diese Tradition, diese Werte, diese Liebe zum Detail in den Park zu bringen, aber trotzdem innovativ zu sein? Sie haben jetzt letztes Jahr Voltron Nevera eröffnet, eine der weltweit einzigartigsten Achterbahnen, auch etliche Rekorde gebrochen, etliche Preise bekommen. Also wie schaffen Sie das, einerseits die Tradition zu halten, auf der anderen Seite aber trotzdem unter den top-innovativen Köpfen der ganzen Welt zu sagen.
Dazu braucht es natürlich Leute, dazu braucht es auch eine Familie, die mitzieht, gar keine Frage. Aber wenn Sie sagen, die Seele des Unternehmens spürt man im Europapark, dann spüre ich das auch in Amerika, wie sehr man auch Walt Disney immer noch pflegt und hegt und ihn immer wieder ins Gespräch bringt und ihn immer wieder zitiert. Der Amerikaner, die börsenorientierte Firma, hat auch gespürt, dass es diese Seele braucht. Er ist jetzt nicht mehr live dabei, das ist natürlich schon ein Unterschied. Die Max sind anfassbar, mit den Max kann man reden, sie sind auch täglich im Unternehmen und insofern unterscheiden wir uns da schon, aber wie wichtig letztlich die Seele eines Unternehmens ist, spürt man auch bei den Konzernen, denn sonst würde man Disney nicht so hegen und pflegen und immer noch auf wichtige Dinge Rücksicht nehmen, die Disney mal aufs Papier gebracht hat und von der Unternehmung eingefordert. Die Innovation, gut, da sind wir natürlich zum einen braucht sie Menschen, die das wollen können, das haben wir. Wir haben ein breites Angebot an Familienmitglieder, die unterschiedlich ticken, unterschiedliche Fähigkeiten haben. Insofern sind wir auf allen Bereichen mittlerweile gut aufgestellt, sei es in der Gastronomie, sei es in der Hotellerie, sei es aber auch in der digitalen Filmwelt, wo mein ältester Sohn mittlerweile sehr aktiv ist und im Herstellungsbereich ohnehin. Da stehen wir natürlich in einem internationalen Wettbewerb, müssen uns immer wieder neu beweisen. Die Geschäfte, wir bauen ja rund 90, 95% für externe Kunden. Das heißt, da sind wir am Weltmarkt aktiv. Und nur dort können wir überleben, wenn wir auch das beste Produkt bringen. Und in Kombination mit dem Park als Testfeld, als Prototypenhersteller, ist der Park eine fantastische Testmöglichkeit für Innovation. Und in dieser Kombination haben wir vieles Neues entwickelt und haben uns nicht nur beim Europapark ganz vorne platziert, sondern auch Mack-Rides gehört zu den 5 wichtigsten Herstellern weltweit in der Branche.
Stichwort, die Macks sind greifbar, die Macks sind anfassbar. Sie fahren auch oftmals mit einem kleinen Golfwägelchen durch den Europapark. Ich weiß nicht, ob es immer noch täglich ist, wenn Sie da sind, aber Sie sind oftmals da, kommen wahrscheinlich sehr langsam von A nach B, weil Sie erkannt werden, anhalten müssen, um mit den Fans Fotos zu machen. Wird man nach 50 Jahren irgendwann mal betriebsblind? Also ist es irgendwann mal so, dass Sie da durchfahren und gar nicht mehr die Schönheit des Parks erkennen? Ist es für Sie irgendwie, wenn ich durchs Büro laufe und alles kenne und alles weiß? Oder sehen Sie diese Schönheit überhaupt?
Ich glaube, wir lieben diesen Park. Ich habe das vorher mal angedeutet, dass der Park als Park ohne die Fahrattraktion schon eine Augenweide ist, ein kulturelles Gut mit Tausenden von Bäumen, Bachläufen. Und jedes Mal, wenn ich in den Park hineintrete, bin ich dankbar für dieses einmalige Grundstück und dass wir es auch gefunden haben, weiterentwickeln können. Also wir fühlen uns wohl. Das ist natürlich die Voraussetzung auch für jede Innovation, weil wir gerne im Unternehmen sind. Und ich habe mal ein Buch geschrieben, der Europapark ist mein Leben. Und das erklärt sicherlich Innovationskraft, Bodenständigkeit und Treue zum Unternehmen und letztlich auch den Spirit, den man braucht, den Park als Gast zu sehen, mit dem Kunden im Gespräch zu sein und daraus neue Entwicklung entstehen zu lassen.
Ich habe eine kleine 4-jährige Tochter, bin regelmäßig, also bestimmt 4-5 Mal im Jahr mit der Familie hier. Die kleine Tochter, die liebt alles, was mit dem Europapark zu tun hat. Die hat die kompletten Figuren als Kuscheltier zu Hause, nimmt aber auch viele, viele Dinge wahr, die ich als hektischer Erwachsener, wenn ich durch den Park gehe und irgendwelche Anstehzeiten checke oder wo das nächste Klo ist oder wann ich was zu essen kriege oder so, die nehme ich gar nicht mehr wahr. Inwieweit würden Sie sagen, sind Sie mit Ihren 75 Jahren Kind geblieben im Kopf, um auch den Europapark weiter so zu halten, wie er ist? Und wenn Sie sagen, Sie sind es noch geblieben, wie wichtig ist das heutzutage noch?
Ich glaube, ich wäre gar nicht an dem, jetzt hier in diesem Karussell, wenn das nicht so wäre. Denn wenn Sie nicht irgendwo Kind bleiben und nicht irgendwo die Emotionen spüren, die Neugierde spüren, dann sind Sie in dieser Branche absolut fehl am Platz. Und da ich das immer noch gerne mache, ist das meiner Meinung nach der beste Beweis dafür, dass ich das, was ich tue, liebe und natürlich eine hohe Wertschätzung auch jeden Tag erfahre von meinen Gästen. Ich habe gestern ein Interview von Michael Käfer gehört, der gesagt hat, für mich ist es manchmal wichtiger, auf dem Oktoberfest in meinem Festzelt oder in meiner Gaststätte glückliche, zufriedene Kunden zu erleben, als jeder finanzielle Erfolg. Und ein Stück weit ist das bei uns auch so. Der finanzielle Erfolg ist natürlich wichtig, um die täglichen finanziellen Anforderungen zu begleichen. Aber viel wichtiger ist, dass man Freude hat und dass man diese Freude von den Gästen als Reaktion aufnimmt. Das ist doch ein lebenserfüllendes und ein ganz, ganz sympathisches Phänomen eines solchen Parks. Ich habe immer schon gesagt, für mich gelten die 4 M. Man muss Menschen mögen. Wenn man das nicht kann, ist man auch der falsche Mann am falschen Platz. Das ist das absolut Wichtige, dass man das, was man tut, eigentlich für die Menschen tut und den Gästen Freude bereitet, schöne Erinnerungen generiert. Und das Liebste sind mir diese Mitteilungen von Ihnen, dass Ihre Kinder auch die Comics zu Hause haben, dass der Europapark nicht nur hier stattfindet, sondern auch in den Wohnungen und dass man solchen kleinen Kindern tolle Erlebnisse, Erinnerungen bieten kann. Und das ist doch das ist ja im Grunde genommen der Spirit und letztlich das Benzin, was man braucht, um weiterhin Gas zu geben. Und es ist die beste Branche, die ich mir aussuchen konnte. Ich könnte mir gar nichts anderes vorstellen. Ich habe ja Maschinenbau studiert an der Universität Karlsruhe. Aber ich hätte nie am Reißbrett enden wollen oder am Computer, sondern ich wollte mittendrin sein, auch die technischen Innovationen in der Entwicklung erleben, sie zu bauen und letztlich dann auch noch zu testen und zu sehen, wie sie bei den Gästen ankommt. Das ist so ein 360-Grad-Ansatz, den, glaube ich, kein anderer Beruf bieten kann.
Kleine Anekdote dazu, Sie würdigen ja auch sehr oft Ihre Familie, auch Ihren Vater, also jetzt mal abgesehen von dem Denkmal, was hier im deutschen Themenbereich steht. Ich erinnere mich an einen Film, Animationsfilm, der hieß Das Zeitkarussell. Ed Euromaus, also das Maskottchen des Europaparks, reist in die Vergangenheit, um quasi den Europapark zu retten und trifft dann den alten Wagenbauer, also die Euromaus Mack. Ist das Ihre Geschichte? Ist das die Geschichte Ihres Sohnes? Ist das
die Geschichte meines Sohnes. Er hat unheimlich ein Gen geerbt, was Traditionsbewusstsein bedeutet, was Familienunternehmen bedeutet. Er war der Erste, der auch das erste Interview mit meinem Vater, mit seinem Großvater durchgeführt hat, das bis heute noch in unseren Archiven ist. Das war der Start einer Aktivität im Filmbusiness, was bis hin jetzt zu Ed Euromaus, dem Spielfilm, der in die Kinos kommt in diesem Jahr, beinhaltet. Michael hat da sehr viel an Tradition geerbt, nicht zuletzt, weil er natürlich auch mit seinem Großvater aufgewachsen ist, in den Ferien im Waldkircher Unternehmen war, dann später auch dort Verantwortung übernommen hat. Wir haben das alle, das Gen, dass die Familie und die Tradition, die Vergangenheit wichtig ist, auch wenn wir nach vorne gucken. Aber bei Michael ist das ganz besonders ausgeprägt.
Dann lassen Sie uns nach vorne gucken. Wir stehen vor der 50. Saison, vor dem großen Jubiläum. Es liegt einiges vor uns, vor Ihnen, vor den Besuchern. Sie haben den Kinofilm angesprochen, also Ed Euromaus kommt nicht nur hier im Europapark, sondern national in die Kinos.
Ja, das ist natürlich eine absolute Diversifizierung von dem, was wir bisher gemacht haben. Wir haben bisher erfolgreich Parks aufgebaut, nicht nur Europapark, sondern auch den Wasserpark. Wir haben Hotels entstehen lassen, Themenhotels, haben da die Branche extrem geprägt, immer noch das größte Hotelresort in Deutschland an einem Standort. Wir haben innovative Fahrgeschäfte gebaut bei Mackreiz und jetzt kommt eben dieses Thema Film noch ein weiteres Standbein dazu. So langsam haben wir wirklich den 360-Grad-Ansatz, so wie es Walt Disney einmal hatte, nur ist er von der anderen Seite gestartet. Und wir haben gesagt, das 50-Jährige, da kommen ja Millionen von Menschen und die kommen nicht an einem Tag. Deshalb bespielen wir das ganze Jahr mit Events, mit Veranstaltungen, mit Themenfesten, aber auch, und das erwartet der Kunde fast schon von uns, mit einer neuen Attraktion. Wir werden den Film in Form eines digitalen, eines interaktiven Fahrgeschäfts an den Start bringen. In unserer Pyramide ist eine ganz tolle Fahrattraktion entstanden, die ist kurz vor der Fertigstellung und ich bin überzeugt, dass wir hier eine Familienattraktion mitten im Park entwickelt haben, die die Gäste begeistern wird. Nachdem wir Voltron letztes Jahr eröffnet haben, schon wieder in kürzerer Zeit eine zweistellige Millionenbetrag in eine weitere Attraktion investiert. Ich glaube, das ist der beste Beweis dafür, dass wir an die Idee Europapark glauben, dass wir die Gäste immer wieder überraschen wollen, weil wir wissen, der Gast ist unser Arbeitgeber. Wir leben von den Kunden, wir leben vom Wiederholer, wir leben von den Überraschungen, den Emotionen, den schönen Gedanken, Erinnerungen an diesen Park. Und deshalb lassen wir da nicht nach, immer wieder neue Akzente zu setzen. Auch im Wasserpark haben wir wieder viel investiert. Wir bauen einen weiteren Außenpool. Wir haben den Twist and Splash, das Fahrgeschäft, noch vor wenigen Monaten überdacht. Also die Max reinvestieren, möglichst alle Gewinne. Mein Vater hat immer gesagt, jede Mark zurück in den Park. Beim Euro passt sich mir so ganz, aber alle 2 Mark zurück in den Park. Insofern kann man das vielleicht schon übersetzen. Und die Resonanz der Gäste bringt uns den Beleg, dass diesen Weg voranzuschreiten, immer wieder neue Dinge zu entwickeln, Risiken einzugehen im überschaubaren Maß, letztlich auch die Gäste begeistert. Und deshalb haben wir so treue Wiederholer, immerhin 80% an der Zahl. Das ist ja eine stolze Zahl.
Jetzt werden Sie aber wahrscheinlich, so wie ich Sie einschätze, nicht nur das Jubiläum im Blick haben, sondern schon deutlich weiter in die Zukunft gucken. Wo sehen Sie den Europapark in den nächsten Jahren? Wo wird er sich in Zukunft hin entwickeln?
Müssen meine Kinder fragen. Ich glaube, die haben jetzt die Hauptaufgabe, diesen Park zu entwickeln. Ich habe ihnen einen tollen Grundstein gelegt. Ich habe ihnen erfolgreiches Unternehmen gezimmert und wir haben das auch schon an die Kinder und die nächste Generation übertragen. Die Verantwortung ist schon in der nächsten Generation angekommen, nehmen auch die Verantwortung an, sind erfolgreich im Beruf und auch in dem Park unterwegs. Und insofern ist es mir nicht bang und jetzt kommen auch immer wieder neue Ideen. Ich denke dabei an Thomas mit Izonalin, dem interaktiven Fahrgeschäft in Richtung gastronomisches Angebot. Ich denke dabei an den Michael, was den Film angeht. Die Ann-Kathrin, meine Tochter, ist als innovative, sehr sympathische Architektin, die einzige Ingenieurin in der nächsten Generation unterwegs. Jürgen, seine Kinder sind auch gut ausgebildet. Frederik ist im Bereich Human Resources, ist ja ein ganz wichtiger Teil geworden in unserer heutigen Zeit mit der Suche nach qualifizierten Arbeitskräften unterwegs. Und insofern sind die Aufgaben der nächsten Generation toll verteilt. Sie sind sehr innovativ, haben auch schon einiges dieser Innovationen in die Tat umgesetzt. Ich denke dabei an Voltron, wo Michael ganz stark federführend war. Auch bei dem Kino, bei Voletarium war er sehr aktiv. Arthur, das Branding in den Park zu integrieren mit einer Markenbildung, ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, Thomas mit dem Weingut, mit all den Aufgaben, die er im operativen Bereich übernommen hat, trägt die nächste Generation eine ganz, ganz große Verantwortung.
Was erfüllt Sie, wenn Sie hier heute sitzen, am meisten mit Dankbarkeit, mit Stolz?
Stolz ist immer ein schwieriger Begriff für mich. Dankbar bin ich schon, dass all das, was wir angepackt haben, weitgehend erfolgreich war und dass wir es geschafft haben, uns in die erste Liga, nicht nur der Park, sondern auch von McRides, in die Position einer ganz renommierten, wichtigen Firma auf diesem Markt zu sein. Das macht mich schon stolz, muss ich sagen, denn wir hatten auch schwere Zeiten bei McRides. Der Umbau vom mobilen Fahrzeugbau, sprich die Bahnen, die man von Volksfest zu Volksfest transportieren kann, bauen wir heute nicht mehr. Ich habe in meiner Zeit als Geschäftsführer den Wagenbau eingestellt, aber die Unternehmung ist erfolgreicher als je zuvor. Also diese Transformation in ein ganz neues Produktfeld ist gelungen. Und wenn man überlegt, was wir so alles in den letzten Jahren dazugepackt haben von renommierten Gastronomieangeboten, Michelin-Stern-Restaurants, dem größten Hotel zusammenhängenden Hotelresort in Deutschland, mit den Themenhotels, mit dem Wasserpark, dem thematisierten Wasserpark Rulantica, der auch fantastisch angelaufen ist. Da muss man schon
trotz
zufrieden
Corona
sein.
Muss man ja sagen. 2019 Rulantica eröffnet, dann kam Corona und trotzdem ist er ja wirklich fantastisch angenommen worden. Ne?
Ja, es zeigt halt, dass die Idee, die hinter dieser Entwicklung steckt, auch eine Pandemie überlebt, dass die Idee durch eine Pandemie nicht wie andere Branchen in Schlingern geriet, sondern eher sich besser erholt hat aus der Pandemie heraus. Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich wieder mal, dass Menschen den Abstand zur Belastung des Tages brauchen, dass sie mit Familien Angebote suchen. Und da sind wir bestens platziert und durch die offenen Grenzen, mittlerweile auch in Richtung Frankreich mit zunehmendem Besucheranteil unterwegs. Ich habe gerade heute reingeschaut, selbst im Winter, wo nur Rulantica am Start ist, ist der Anteil der Franzosen auch in unseren Hotels sehr hoch. Auch dadurch brechen wir neue Grenzen und entwickeln uns weiter. Also insofern ist es mir um den Europapark nicht bange. Und wenn ich sehe, welche Aktivitäten wir insgesamt durchführen, dann ist das Paket recht groß und diese Aufgabe wird schon noch eine Herkulesaufgabe, den Park auf dem Niveau zu halten, McRides auf dem Niveau zu halten, wo wir uns heute bewegen, mit dem, was es braucht an Innovation, an Risikobereitschaft, an neuen Ideen, ist die Aufgabe für die nächste Generation natürlich sehr, sehr groß. Und manchmal bewundere ich oder beneide ich die Kinder nicht, was sie sich da vornehmen und was sie auf dem Buckel haben. Es ist nicht nur der Erfolg, den sie mitnehmen, sondern auch eine hohe Belastung für die Zukunft.
Wenn Sie auf Ihre Karriere zurückblicken, welche drei Lektionen haben Sie als die wichtigsten in Ihrem Leben empfunden? Sie haben jetzt schon so angedeutet, Stolz ist ein schwieriger Begriff. Wir haben gehört, jede Mark zurück in den Park. Sind das so die Hauptlektionen oder gibt es noch andere, wo Sie sagen?
Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man bodenständig bleibt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auf Augenhöhe zu den Mitmenschen ist, dass man auch jeden Vorschlag, auch der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ernst nimmt und sich mit diesen Vorschlägen auseinandersetzt. Und die Bescheidenheit, selbst bei großem Erfolg zu bewahren, ist nicht immer einfach, aber es ist eine Tugend, die mit Sicherheit eher zum Erfolg führt, wie wenn man abhebt und auf einer Wolke dahin schwebt und für niemand mehr erreichbar ist. Ich glaube, das ist genau das, was man in einem solchen Unternehmen nicht braucht und schon gar nicht für den Erfolg eines mittelständischen Familienunternehmens.
Stichwort nochmal das innere Kind beziehungsweise Träumerei, Spinnerei. Also mein Papa, der ist sehr konservativ, sehr sicherheitsbedacht, hat mich auch entsprechend erzogen. Wenn ich dem mit 24 gesagt hätte, Papa, wie wäre es denn, wenn wir einen Freizeitpark bauen, dann hätte er mir einen Vogel gezeigt. War bei Ihnen zum Glück anders. Wie wichtig ist diese Träumerei, diese Spinnerei, beziehungsweise wie wichtig ist in Ihren Augen, wenn man als junger Mensch einen Traum, eine Vision, eine Spinnerei, nennen wir es mal, klingt so negativ, aber nennen wir es Träumerei, wenn man sowas hat, wo man auch überzeugt von ist, sowas zu verfolgen?
Ich glaube schon, dass man das braucht, um neue Dinge anzustoßen, aber sie brauchen natürlich relativ schnell auch einen Realitätssinn. Sie brauchen eine Umsetzungsmöglichkeit und da bin ich auch dankbar, dass ich ein technisches Studium machen konnte, dass mein Vater mich auch schon früh in die Firma integriert hat, handwerklich aktiv zu sein, am Reißbrett zu arbeiten, zu spüren, wo kommt das Produkt her, wo liegen die Probleme. Ich glaube, nur Spinnen, nur große Ideen. Da begegnen wir jeden Tag Tausende von Leuten, die großartige Ideen haben, aber in der Umsetzung geht's dann schief und funktioniert's nicht. Es ist, ich will mal, wird ein Werbespot in Baden-Württemberg eingesetzt worden. Der hieß, sieht nicht aus wie Arbeit, ist aber Arbeit. Es ist neben der ganzen Idee, neben den Träumereien, neben den innovativen Ansätzen, die man braucht, ist es harte Arbeit. Es ist viel mehr Arbeit in der Umsetzung erforderlich, wie den Traum zu leben. Aber ohne Neugier und ohne, ja, sich mal loslösen von dem, was man jeden Tag tut, kann man natürlich so eine Freizeiteinrichtung nicht entwickeln. Und da ist mir der Kunde ganz wichtig, dass man auch mit dem Kunden spricht. Was fehlt dir? Was könnte besser sein? Und dass man das auch ernst nimmt und diese Dinge möglichst auch zeitnah umsetzt. Und ich glaube, das ist die beste Garantie für einen nachhaltigen Erfolg. Das haben sich die Max bewahrt. Das ist uns von meinem Großvater mitgegeben worden. Das ist mir von meinem Vater mitgegeben worden. Und ich bin dankbar dafür, dass ich kreativ bin, dass ich weiterhin neugierig bin, dass ich offen bin für alle Veränderungen. Ich glaube, das ist in einer Zeit, die so schnell ist wie die unsere, ganz, ganz wichtig. Und vor allem in dieser Branche, wo wir in erster Linie mit Emotionen umgehen, mit Emotionen, die man nicht aufs Papier bringen kann, sondern die man nur spürt, die man nur, die man nicht sehen kann, sondern die man einfach fühlen muss. Und das sind natürlich auch meine Enkelkinder die beste Garantie für einen weiteren Bestand, denn dort kommt eine ehrliche Ansage, eine ehrliche Meinung, das ist gut, das ist nicht gut, Daumen hoch, Daumen runter. Und wenn man all das mischt wie eine gute Köchin, dann wird am Ende des Tages auch ein Erfolg draus. Ganz, ganz wichtig an der Stelle möchte ich auch mal sagen, ist die Perfektion, die Qualität. Ich glaube, da stehen die Max dafür, dass sie keinen Murks produzieren. Wolfgang Schäuble hat mal so schön gesagt, die Max reden kein Blech, sondern sie biegen es. Und da ist eigentlich alles gesagt.
Sehr schön. Bevor wir zum Abschluss kommen, worauf freuen Sie sich jetzt in den nächsten Jahren beziehungsweise auch jetzt in den nächsten Monaten vor der Jubiläumssaison am meisten?
Ach, ich bin eigentlich froh darüber, wenn das Geschäft rund läuft, wenn wir keine finanziellen Sorgen haben. Wir tragen Verantwortung für 5.000 Mitarbeiter und deren Familien. Wir tragen Verantwortung für die Sicherheit unserer Gäste. Unfallfreies Fahren ist ganz, ganz wichtig im Unternehmen. Da stehe ich auch als Ingenieur und letztlich mit meinem Namen und mit meiner Person dahinter. Und wenn das Geschäft rund läuft, dann läuft auch das meiste rund, sage ich mal. Dann bleibt die Gesundheit noch. Ohne Gesundheit kann man auch nicht wirken, kann man auch nicht erfolgreich arbeiten, gar keine Frage. Und insofern sind das die bescheidenen Ansätze. Mein Vater hat immer gesagt, man kann nur ein Schnitzel essen am Tag. Und wenn er einen Schorle getrunken hat, je älter er wurde, wurde das aus dem normalen Schorle ein VW-Schorle mit viel Wasser. Das hat ihn zufriedengestellt. Und die Bescheidenheit ist im Grunde genommen das, was die größte Zufriedenheit in einem Menschen auslöst, wenn man Schlösser bauen will und es fehlt hinten und vorne für das Schloss, dann ist man unzufrieden, dann ist man nicht ausgeglichen Und ich glaube, so ein Park braucht ein ausgeglichenes Management, braucht jemand, der auch in sich ruht. Denn könnte er letztlich diese große, schwere Aufgabe nicht bewältigen.
Ganz tolle Worte zum Schluss. Und finde ich auch schön, wie bodenständig Sie auch nach all den Jahren und nach diesem Riesenerfolg immer noch sind. Ich würde Ihnen die letzten Worte überlassen. Was möchten Sie unseren Zuhörern, unseren Zuschauern gerne mitgeben?
Da bleiben Sie uns treu. Der Besucher ist unser Arbeitgeber. Ohne Sie können wir keine neuen Geschäfte bauen, können wir keine neuen Attraktionen realisieren. Wir sind auf Sie angewiesen, dass Sie uns immer wieder besuchen. Der Wiederholer, aber natürlich auch der Erstbesucher ist uns ganz wichtig. Und gehen Sie mal davon aus, dass jede Gästekritik bei uns ernst genommen wird. Es ist nicht immer gleich Weltuntergang, wenn mal was schief geht, aber wir nehmen es dennoch ernst und versuchen es zeitnah zu Ihren Wünschen zu erledigen, in die richtige Richtung zu bringen. Wir sehen auch nicht alles. Der Gast sieht vieles mehr. Er ist den ganzen Tag im Park unterwegs und sieht auch mal, was schief geht. Und dass die Fehler klein bleiben, das ist mein größter Wunsch und verbunden mit einem Dankeschön für die Treue. Denn immerhin sind 150 Millionen Menschen zu uns gekommen und dafür bin ich extrem dankbar.
Roland Mack, vielen, vielen Dank für das sehr persönliche, sehr offene Gespräch. Vielen Dank.
Dankeschön.
Offizieller Saisonstart dann am 22. März mit, wie wir gehört haben, unzähligen Highlights und im Sommer dann auch einem Kinofilm. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über einen Kommentar, über ein Like und wenn ihr uns abonniert. Und kann nur noch sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und wenn ihr im Europapark vorbeischaut, viel Spaß beim Spaß haben. Danke.
Eine Frage noch. Ein Podcast der Audiotainment Südwest.